Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon ist Thilo Kassler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schon ist von einem russischen Bataclan die Rede, wie damals in Paris im November 2015 wurde am vergangenen Freitag in einem Moskauer Vorort die Konzerthalle Krokus City Hall zum Schauplatz eines furchtbaren Terroranschlages. Er hat nicht nur Russland und Wladimir Putin aufgeschreckt, er hat ganz Europa und der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, dass der islamistische Terror eine Bedrohung bleibt und sich keinesfalls im Zeichen der Kriege und multiplen Krisen zurückgezogen oder gar klein beigegeben hat. Der Terror ist zurück und er reiht sich ein in die internationale Bedrohungslage, in die globalen Konfliktlinien und in das Gefühl einer großen und wachsenden Verunsicherung. Kriege, Krisen, Terrorismus, die vernetzte Bedrohung, das ist das Thema unserer Diskussion heute Abend, in der wir nach den Akteuren des Terrors fragen wollen, nach Putins Reaktion, nach der Terrorgefahr für Deutschland und Europa. Und am Ende soll natürlich auch die Frage stehen, ob oder inwieweit die Krisen, Kriege und der Terror miteinander zu tun haben und sich zu einer brisanten Gemengelage verdichten. Ich begrüße hier im Studio in Berlin Sabine Adler, unsere Russland- und Osteuropa-Expertin, und Guido Steinberg, Nahost- und Terrorexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik des Think Tanks hier in Berlin. Zugeschaltet ist uns Lamia Kador, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Innenausschusses. Und zugeschaltet aus London ist Peter Neumann, internationaler Terrorexperte, auch er, vom King's College in London, wo er die Abteilung War Studies, Kriegsstudien, leitet. Schon an dieser Stelle ein Dank in die Runde, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Und um das Thema ganz kurz und knapp schon mal zu umreißen und Sie alle schon mal zu hören. Die erste Frage, Sabine, das Thema Terror ist für Russland nicht neu. Sie haben schon berichtet über 2004 Beslan, 2002 Dubrovka-Theater.
Ganz genau. Und Beslan, das ist tatsächlich, hat eine Verbindung zu dem heutigen Ereignis, über das wir heute sprechen. Beslan war seit dem Anschlag von voriger Woche der größte Anschlag mit den meisten Opfern. Und deshalb wird da auch sehr genau daran erinnert, auch wie er aufgelöst wurde, wie sehr Russland unter dem islamistischen Terror leidet und litt in den letzten Jahrzehnten. Und dass dieses Problem überhaupt nicht von Putin in den Griff zu bekommen war. Er hat angefangen 99, als die Wohnhäuser in Moskau gesprengt wurden. Da gab es den Verdacht, dass es sogar der FSB selbst war. Und es hat sich für Putin immer die Lesart bewährt. Es war islamistischer Terror, tschetschenischer Terror. Er hat ihn mit Krieg beantwortet. Und dass der Krieg kein taugliches Mittel im Land war, mit dem islamistischen Terror fertig zu werden, das sehen wir spätestens jetzt.
Das werden wir noch vertiefen, Sabine. Frau Lamia Kador, hat sich mit diesem Anschlag, die Terroreinschätzung auch für Deutschland geändert?
Nicht grundsätzlich, nein, das würde ich nicht sagen, denn wir haben seit mehreren Jahren die Bedrohung durch den Islamismus durchaus auf dem Schirm politisch und auch unserer Sicherheitsbehörden. Bei denen ist keine neue Erkenntnis angekommen, dass der ISPK plötzlich auch geschlagen ist, sondern das besprechen wir im Ausschuss des Deutschen Bundestags schon doch seit längerer Zeit.
Peter Neumann in London. Der ISPK, der Islamische Staat Provinz Khorasan, hat sich dazu bekannt. Wir werden darüber sprechen. Ist Afghanistan wieder zu einer Sammelstelle für terroristische Gruppierungen geworden, nachdem der Westen da überhastet abgezogen ist?
Naja, der IS ist noch da, der kämpft da nach wie vor gegen die Taliban, die ihm zu lasch sind. Das sagt ja auch schon was. Aber der ISPK ist ja nicht nur Afghanistan. Klar, der hat seine Wurzeln dort, der wurde Mitte der 2010er dort gegründet. Aber der hat sich ja ausgebreitet und diese Referenz Khorasan, diese historische Referenz, das schließt ja auch andere Länder mit ein, wo der ISPK sehr stark rekrutiert. Tadschikistan ist ein Beispiel, Usbekistan, Turkmenistan und auch der Iran. Also das hat sich mittlerweile über Afghanistan hinaus ausgebreitet. Aber richtig, Afghanistan ist nach wie vor ein Problem.
Guido Steinberg, wir wissen ja noch nicht wirklich, wer dahinter steckt. Aber es gibt ein Bekennerschreiben des IS, nicht des ISPK. Halten Sie dieses Bekennerschreiben für authentisch?
Ja, und das ist ein Bekennerschreiben in arabischer Sprache von der IS-Medienstelle Aamaq, die sich seit Jahr und Tag zu den Anschlägen der Organisation bekennt. Nicht nur zu den Anschlägen der Organisation im Irak und Syrien, sondern auch zu den Anschlägen der Ableger. Darüber hinaus gibt es weitere Hinweise, dass ISPK verantwortlich ist. Vor allem, dass die Amerikaner, der Nationale Sicherheitsrat und andere Offizielle in Washington bereits früh vor diesen Anschlägen gewarnt haben, am 7. März. Die Amerikaner hören offensichtlich die Kommunikation der ISPK-Netzwerke ab. Wir haben das hier in Deutschland erlebt in den letzten Jahren, dass viele mutmaßliche Planungen der Organisation aufgedeckt worden sind, weil die Amerikaner die ersten Informationen geliefert haben. Wenn die NSA sagt, also die National Security Agency in den USA, dass der ISPK verantwortlich ist, dann müssen wir davon ausgehen. Und es gibt dann ja auch noch Bilder, die ISPK geschickt hat, um nachzuweisen, dass die Organisation selbst verantwortlich ist. Und zwar Bilder vom Anschlag selbst, also von den Bodycameras, die die Attentäter dort anhatten. Also ich habe überhaupt keinen begründeten Zweifel mehr daran, dass der ISPK hier verantwortlich ist, auch wenn das ursprüngliche Bekennerschreiben da noch nicht so ganz eindeutig war.
Herr Neumann, was ist neu an diesem islamischen Staat Provinz Khorasan? Ist es ein neues Netzwerk? Kann man das als solches bezeichnen?
Es ist kein ganz neues Netzwerk. Das ist natürlich Mitte der 2010er entstanden, als eben der IS so erfolgreich war im Irak und in Syrien und sich dann alle möglichen dschihadistischen Gruppen überall in der Welt zu Provinzen des IS erklärt haben. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass natürlich es in den letzten paar Jahren um den IS, zumindest was Operationen im nicht-muslimischen Ausland angeht, etwas ruhig geworden ist, weil viele dieser Gruppen und ganz speziell auch im Irak und Syrien nicht besonders erfolgreich sind, weil die mit sich selbst kämpfen, mit sich selbst beschäftigt sind. Und ISPK ist da eben die Ausnahme insofern, als das momentan wahrscheinlich die fähigste Gruppe ist, fähig besonders in Bezug auf Operationen im nicht-muslimischen Ausland. Wir hatten Anschläge oder Anschlagsversuche in Westeuropa, wir hatten die Operationen im Iran, in der Türkei, jetzt in Russland.
Frau Kador, das war ein Anschlag einer Gruppierung. Das war kein Einzeltäter. Ist die Zeit der Einzeltäter wieder vorbei? Die Zeit der Lone Wolves? Ist das die Situation damit gefährlicher geworden, Ihrer Einschätzung nach und nach Einschätzung der politischen Stellen hier in Berlin?
Also ich würde sagen, nein. Sie ist weder gefährlicher noch ungefährlicher geworden. Und ich glaube auch nicht, dass die Zeit der Lone Wolves jetzt vorbei ist, weil wir quasi die nächste Struktur oder die nächste, ja, die Gruppierung sozusagen vor Augen haben, wie natürlich struktureller vorgeht. Nach wie vor geht ein hohes Risiko von Einzeltätern aus, islamistischen Einzeltätern, und gleichzeitig beobachten wir, also meine Wahrnehmung des ISPKs, ich glaube auch, das wäre wichtig, das einmal zu begreifen, begann zumindest verstärkt auch mit dem Angriffskriegs Russland auf die Ukraine, wenn ich das so sagen darf. Bereits da stellten wir im Innenausschuss zum ersten Mal die Frage, ob es eine mögliche Form von Radikalisierung in den Islamismus gibt, der vor allen Dingen die Krim beispielsweise als Motiv, das war mal ein islamisches Kalifat, die Krim, irgendwie damit mobilisieren können oder radikalisieren können. Also die Fragen stellen wir schon sehr lange nach dem ISPK. Ich würde nicht sagen, dass deshalb die Gefahr weniger oder größer geworden ist.
Das ist ein total interessanter Gedanke. Auf den kommen wir gegen Schluss der Sendung mal zurück. Aber ich lasse das schon mal so stehen. Ich komme darauf zurück. Sabine, was mich ein bisschen wundert, ist, warum ist das ausgerechnet Russland ein offenbar bevorzugtes Ziel des islamistischen Terrors? Wir haben über Beslan schon gesprochen.
Genau, dass Beslan, eben auch der innerrussische Konflikt in Tschetschenien zum Beispiel oder im Kaukasus, das ist nicht nur auf Tschetschenien begrenzt, da gehören auch Inguschetien und Dagestan ja mit dazu. Die Art und Weise, wie Putin versucht hat, diesen Konflikt zu lösen, nämlich wirklich mit größter Brutalität. Er hat eben da eine ganze Teilrepublik zu Terroristen erklärt, die gesamte Bevölkerung. Und das hat den Hass in der muslimischen Gemeinschaft im Kaukasus nur noch mehr befeuert. Es gibt noch eine andere Komponente, die klang jetzt hier gerade mal kurz an, nämlich Syrien. Putin war ja der Meinung, er müsse, und das hat eine innenpolitische Gründe, er müsse Krieg führen. Und er hat es versucht, mit dem Krieg, mit der Einmischung in Syrien, sich an die Seite von Bashar al-Assad zu stellen. Er hat gemerkt, dass er damit innenpolitisch überhaupt keine Punkte gekriegt hat, dass den Russinnen und Russen so ein ferner Krieg vollkommen egal ist. Das ist nicht der Krieg, bei dem sie sich tatsächlich hinter Putin versammeln, wie das zum Beispiel bei Tschetschenien durchaus der Fall war. Deshalb ist für Putin, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, das so wichtig, Putin braucht den Krieg, weil wenn Putin Krieg erklärt oder führt, sich das russische Volk hinter ihn stellt. Also diese imperialen Gesten, dieses wir siegen im Krieg, das ist etwas, was extrem konsensfähig ist in dieser Gesellschaft. Aber nochmal zurück zu Syrien. Da hat es einen Konflikt gegeben, natürlich eben ja mit dem Islamischen Staat. Und Russland ist somit noch mehr in das Kreuzfeuer oder in den Fokus gekommen. Und es kommt noch etwas dazu, nämlich, dass die Betonung Russlands nicht mehr als multiethnischer Staat, als der sich immer verstanden hat und was auch übrigens Putin lange betont hat, wenngleich er immer das nun nicht immer danach gehandelt hat. Aber diese starke Betonung des russisch-orthodoxen Glaubens, das ist etwas, und auch der russischen Nationalität als der nicht nur titularen Nationalität, sondern als der Vorrang in der Verfassung 2020 geändert, jetzt gebührt. Das ist etwas, was Russland eigentlich als ein westliches Land in der Wahrnehmung der Islamisten macht.
Guido Steinberg, helfen Sie uns noch ein bisschen, dem ISPK abzugrenzen von anderen Gruppierungen, von denen ja immer die Rede gewesen ist, zum Beispiel vom IS, zum Beispiel von den Taliban. Was zeichnet diese Gruppierung aus? Handelt es sich da um eine spezielle Ideologie oder was kann man dazu sagen?
Also die Ideologie des ISPK unterscheidet sich nicht von der des Islamischen Staats, wie wir ihn aus dem Irak, aus Syrien und auch aus anderen Ländern
kennen. Das ist der Kalifatsgedanke.
Das ist der Kalifatsgedanke, ein islamischer Staat, die Durchsetzung der Scharia, eine ganz ausgeprägte Schiitenfeindlichkeit. Und das ist schon ein Unterschied beispielsweise zu den Taliban.
Das erklärt den Anschlag im Iran im Januar.
Ja, das ist durchaus eine Erklärung dafür. Wir konnten ja zum Beispiel beobachten, dass Al-Qaida nie Anschläge im Iran verübt hat. Der IS macht das wohl. Das ist auch gar nicht so schlecht für westliche Terrorismusbekämpfung, weil das dazu führt, dass der IS Iran nur unter sehr großen Schwierigkeiten als Transitland benutzen kann. Und das führt dazu, dass beim ISPK so gut wie keine westlichen ausländischen Kämpfer ankommen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Wir müssen uns darüber klar werden, dass der ISPK eine Beschränkung hat, die der IS nicht hatte. Der ISPK besteht in seinem Kern aus afghanischen Kämpfern, vor allem ehemaligen Taliban, denen die Taliban nicht radikal, nicht anti-schiitisch genug sind, nicht anti-russisch genug, nicht anti-chinesisch genug. Dazu kommen Pakistanis, vor allem Pashtunen aus den Grenzgebieten und Zentralasiaten und darunter besonders viele Usbeken, Tadschiken und Kirgisen. Und wir können aufgrund dieser sozialen Zusammensetzung beobachten, dass der ISPK vor allem in drei Ländern im Ausland aktiv ist. Zuerst war das Pakistan, wo er sehr, sehr stark ist, sehr viele Anschläge verübt, außer in Afghanistan, dann in Iran und jetzt Moskau. Und ich würde sagen, dass mit Moskau tatsächlich eine leichte Veränderung eingetreten ist, weil bisher der ISPK nur erfolgreich Anschläge verübt hat in Nachbarländern Afghanistans. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen erfolgreichen Anschlag weit entfernt, aber einen, bei dem der ISPK auch davon profitiert, dass er zentralasiatische Kämpfer in großer Zahl rekrutieren kann. Es soll sich ja um Tadschiken handeln. Und aus meiner Sicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass wir einen Anschlag in Moskau sehen, dass der ISPK ganz einfach dort viele Rekruten hat. Es gibt 8,4 Millionen Tadschiken, die im Land leben, 2 Millionen außerhalb, und die allermeisten arbeiten in Moskau. Und deswegen haben wir diesen Anschlag erlebt.
Sabine.
Und dass diese Lebens- und Arbeitsbedingungen für Tadschiken in Moskau sind derart miserabel, der Rassismus gegen Menschen aus Zentralasien, also einschließlich Tadschiken, ist überbordend. Also wer noch keinen Groll hatte auf die Russen, gegen die Russen, der erwirbt ihn dort als Arbeitsmigrant. Also man wird in großer rechtlicher Unsicherheit gehalten und so weiter. Und vielleicht noch zur Rekrutierungsmethode. Es ist auch bekannt, dass in Tadschikistan selbst also ganz stark rekrutiert wird. Und jetzt offenbar eben auch in Moskau, wobei das noch nicht so ganz klar ist. Das war keine geschlossene Gruppe. Die haben an so unterschiedlichen Orten in Russland gelebt, nicht weit von Moskau entfernt, aber nicht zum Beispiel in einem dieser Unterkünfte, vielleicht in einem Betrieb zusammengearbeitet oder so. Noch einen Gedanken möchte ich gerne loswerden, und das ist Taliban. Taliban und ISPK. Moskau unterhält ja nach wie vor Verbindungen zur Taliban, im Übrigen auch zur Hamas. Und auch das rückt.
Eine Botschaft.
Ganz genau. Und auch das rückt natürlich Russland in den Fokus.
Frau Kadowa, welchen Reim macht man sich darauf, dass diese Anschläge tatsächlich im Ausland stattfinden, ja geradezu aufs Ausland abzielen? Zielen Sie darauf ab, die Staaten vorzuführen, ihnen zu sagen, ihr seid nicht in der Lage, eure Bürger zu schützen, zielen Sie ab auf eine gezielte Destabilisierung?
Ja, unbedingt, und auch auf einen überraschenden Moment. Also unbedingt auf Letzteres, die Stabilisierung, das würde ich definitiv unterschreiben. Aber auch, ehrlich gesagt, mir ist sofort in den Sinn gekommen, nur an diesem Punkt möchte ich es vergleichen, aber ähnlich wie die israelische Regierung von dem 7. Oktober überrascht wurde durch die Hamas, so ähnlich stellt es sich ja fast dar oder lässt es sich darstellen, dass Russland offensichtlich überrascht war von den islamistischen Agitationen und den Attentätern und hat dann eben zum Teil auch gedacht, das hätte was mit der Ukraine zu tun. Also insofern glaube ich schon, es geht schon um Destabilisierung. Es geht darum, möglichst viel Terror und Schrecken in Gesellschaften, ich sage jetzt mal der freien Welt, zu verbreiten. Es geht aber auch darum, ehrlich gesagt, auch gerne auf Kosten von Muslimen und Muslime. Und ich glaube, diese Facette vergisst man immer wieder, dass auch für Musliminnen und Muslime die größte Bedrohung durch den Islamismus besteht. Also ich sage jetzt mal wir, weil ich bin Muslimin, wie Sie wissen, wir sind nicht sicher vor islamistischen Anschlägen oder geschweige denn vor den ISPK. Die würden von mir und anderen Muslimen sowohl hier als auch, ehrlich gesagt, im Nahen Osten auch keinen Halt machen. Vielleicht habe ich einen Punkt noch ergänzen. Ich bin ja auch Berichterstatterin für den Nahen Osten, außenpolitisch. Insofern gucke ich auch auf den Konflikt vor Ort. Erst in der letzten Woche gab es wieder Meldungen darüber, dass sogenannte Trüffelsucher in Syrien ermordet wurden vom IS. Der IS ist nicht vollständig tot. Ich glaube, dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Wir haben zwar Strukturen, empfindliche Strukturen schwächen und auch zerbrechen können, wenn man so will, zerstören können, aber der IS ist weiterhin aktiv und wird so schnell auch nicht aufgeben. Der ISPK ist sozusagen etwas stärker im Moment.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Kriege, Krisen, Terrorismus, die vernetzte Bedrohung ist unser Thema. Im Studio hier in Berlin sitzen Sabine Adler, die Deutschlandfunk-Osteuropa-Expertin, und Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Gerade gehört, Lamia Kadowa sitzt in Köln, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Und Peter Neumann, Terrorismusexperte, ist uns aus London zugeschaltet vom King's College. Und an Sie beide, die zugeschaltet sind, die Bitte, wir haben es hier einfach im Studio, wir können uns angucken und uns zuwinken und sagen, jetzt will ich was sagen. Das können Sie nicht, bitte machen Sie sich einfach bemerkbar, wenn Sie Ergänzung haben und was sagen wollen. Wir waren gerade beim Thema der Verunsicherung durch Terroranschläge. Erklärt das, Herr Neumann, für Sie die wirklich zögerliche Reaktion Wladimir Putins auf diesen Anschlag? Ich meine, er hat 3 Tage zugewartet, dann hat er nicht nur das Bekennerschreiben ignoriert, sondern er hat zunächst mal auch negiert, dass es Islamisten waren. Welchen Reim machen Sie sich darauf?
Also das war für ihn ja zuerst mal eine ziemlich unangenehme Situation. Er hat sich ja, und das hat Frau Adler ja auch schon gut erklärt, er hat sich ja dargestellt als derjenige, der diese Gefahr im Griff hat, der die bekämpft. Und das hat er eben nicht unter Kontrolle gehabt. Und er hat sogar diese Warnung von den Amerikanern, die am 7. März kam, die hat er ja öffentlich zurückgewiesen, sich fast schon so ein bisschen lächerlich drüber gemacht, gesagt, das ist ein Akt der psychologischen Kriegsführung. Jetzt passiert das dann doch. Ich habe das ab Freitagabend ganz genau verfolgt, weil ich nicht nur die Islamisten im Internet verfolge, auch die Russen, dass man da verschiedene Narrative ausprobiert hat und gesagt hat, was war das denn jetzt? Da hat man eben am Anfang versucht, das ganz abzustreiten. Mhm. Das hat mit Dschihadisten nichts zu tun. Das waren die Ukrainer und die CIA dahinter. Und ich glaube, dann an irgendeinem Punkt war es dann nicht mehr möglich, das abzustreiten, oder zumindest hätte es total lächerlich ausgesehen. Und jetzt sind dann die Dschihadisten irgendwie in einer Koalition, so eine Art antirussische Achse des Bösen. Die stecken alle miteinander zusammen, die Nazis in der Ukraine, die Dschihadisten in Tadschikistan und die Amerikaner stehen dahinter. Und das versucht natürlich.
Das zeigt
gute
ja die Überforderung der Russen, ne?
Genau.
Nicht mal kurz so.
Genau.
Ja, ja, natürlich.
Genau. Und da versucht er im Prinzip das, was eigentlich etwas Negatives ist, was sehr auch potenziell gefährlich für ihn sein könnte, versucht er jetzt in etwas Positives umzumünzen, nämlich sozusagen zu sagen, hier geht es um meinen Krieg in der Ukraine und ihr müsst mich jetzt unterstützen.
Aber es gibt ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem, das Putin hat. Also diese zwei Varianten. Auf der einen Seite werden Tadschiken festgenommen. Wir wissen dann wenige Stunden später, in welchem Zustand sie dann dem Richter vorgeführt wurden, nämlich schwer gefoltert. Und dann aber immer diese Unkenrufe von Putin, die Ukraine stecke damit drin. Und heute gibt es eine Meldung von der Agentur Bloomberg, die sagen, es gibt Hinweise aus dem engsten Umfeld von Putin, dass man dieser Variante, dass die Ukraine irgendetwas damit zu tun hat, schon im engsten Kreis nicht glaubt. Und wir werden also in den nächsten Wochen sehen, was es einen propagandistischen Aufwand geben wird, um diese Lesart in die Köpfe der Russinnen und Russen zu pflanzen. Er hält daran fest, er versucht, diesen Link herzustellen. Und das ist ein reines Ablenkungsmanöver. Denn das, was da passiert ist am Freitag in der Nähe von Moskau, ist ja, dass sämtliche Sicherheitsorgane, von denen es immer mehr gibt, dieser Sicherheitsapparat ist ja unglaublich aufgebläht und eine riesige Nationalgarde und diverse sechs Geheimdienste insgesamt, die Polizei, die Innenministeriumstruppen und natürlich die russische Armee. Alle die sind nur damit beschäftigt, diesen Krieg in der Ukraine zu führen, die besetzten Gebiete mit einem Regime zu versehen, das natürlich auch Kräfte kostet. Also allein das Personal für die besetzten Gebiete, um dieses Terrorregime zu errichten, beläuft sich ungefähr auf 80.000 Personen. Dann diese Umsiedlung, dieser Bevölkerungsaustausch auf der Krim. Das heißt also, Russland erlebt gerade, dass es über den Krieg in der Ukraine, der völlig überflüssig ist, der mit Russlands Sicherheit nichts zu tun hatte, ein riesiges Sicherheitsleck erfährt und die eigentliche Gefahr nicht mehr im Blick hatte und ihr nicht mehr richtig begegnen kann.
Nur um diesen Punkt der behaupteten Beteiligung oder der Autorenschaft der Ukraine nochmal abzuklären, Guido Steinberg, gibt es irgendeinen Hinweis auf eine mögliche Verwicklung zwischen islamistischen Terroristen und dem ukrainischen Geheimdienst?
Nein, zumindest keinen glaubwürdigen. Es gab ja die Nachricht, dass diese vier Tadschiken, die für den Anschlag verantwortlich gewesen sein sollen, sich zunächst einmal Richtung Westen bewegt hätten. Und daraus haben dann russische Politiker und Medien geschlossen, dass die auf dem Weg in die Ukraine waren. Aber es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das der Fall ist. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es da eine ukrainische Unterstützung staatlicherseits gibt. Und es gibt auch keine Hinweise auf Kontakte in die Ukraine. Und also selbst wenn diese vier Mann in Richtung Westen fliehen wollten, wollten sie möglicherweise über eine weniger gut geschützte Grenze Richtung Polen und dann vielleicht sogar Richtung Deutschland fliehen. Zumindest wäre es ihnen dort
Belarus
besser.
Wäre auch noch in Belarus Frage gekommen. Aber ich möchte doch noch mal auf ein islamistisches Mut, ein Sprengsel, sagen wir so, hinweisen. Es gibt sowohl auf ukrainischer Seite als auch auf russischer Seite Tschetschenen, die kämpfen. Und die Tschetschenen, die auf russischer Seite an der Seite der russischen Armee eingespannt sind, das sind die Kadyrov-Leute, also aus der Teilrepublik Tschetschenien. Das sind Kadyrov und Putin-treue Soldaten. Und auf der anderen Seite der ukrainischen Armee haben sich zum Teil tschetschenische Putin und Kadyrov Gegner angeschlossen. Und daraus jetzt aber zu machen, dass die damit irgendetwas zu tun haben, dass die in Richtung Moskau marschiert sind, soweit geht die russische Propaganda noch nicht. Das ist richtig. Das meint sie auch nicht. Aber das wäre das Einzige, wo man sagen könnte, also es gibt einen Link zwischen Tschetschenen und Ukraine. Und das ist nun wirklich Ausdruck des Problems, das ich ganz zu Anfang geschildert habe.
Ist das auch Ihr Kenntnisstand, Frau Kadyrova?
Das wäre auch mein Kenntnisstand. Also wir haben keinerlei Belege darüber. Jedenfalls liegen mir keine vor, dass die Ukraine in irgendeiner Weise Teil dieses Anschlags ist. Aber um ehrlich zu sein, passt das natürlich auch in eine Erzählung der Überforderung, nämlich sofort zu versuchen, in Anführungsstrichen, das in eine größere Geschichte zu spinnen, die natürlich auf den aktuellen Krieg gegen die Ukraine abzieht. Das dürfte eigentlich niemanden verwundern. Also es passt natürlich in ein gewisses Narrativ Putins, islamistische Anschläge, die offensichtlich von den Sicherheitsbehörden nicht mal ansatzweise erkannt worden sind und woraus sich offene Fragen aus meiner Sicht entwickeln, ist natürlich der Ukraine sofort in die Schuhe zu schieben, um damit dann auch weiter den Krieg gegen die Ukraine ein Stück weit zu rechtfertigen. Das passt natürlich sehr gut in diese Erzählung.
Womit rechnen Sie denn, Herr Neumann, wenn Putin die Ukraine verantwortlich macht, dann resultiert daraus ja auch ein gewisser Handlungsdruck. Glauben Sie, dass er den Krieg noch eskalieren wird?
Ich glaube, der wird das wird auf jeden Fall versuchen, das als Rechtfertigung zu benutzen für alles, was jetzt kommt. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, weil ja einige Politiker in Deutschland sagen, die Faktenlage ist unklar und wir müssen jetzt noch so ein bisschen abwarten, was diese Ermittlungen ergeben. Ist doch glasklar, was auch immer da jetzt kommt noch von den Russen. Ist nicht Evidenz, sondern das dient der Untermauerung des Narrativs von Herrn Putin. Und das müssen wir mit der gleichen Kritik oder mit dem gleichen kritischen Auge betrachten, wie Ermittlungen zum Absturz von MH17 oder Ermittlungen zur Vergiftung von Herrn Nawalny. Das sind keine echten Ermittlungen. Und die Faktenlage in Russland wird mit der Zeit nicht klarer, sie wird eher unklarer und das mit guten Gründen. Also da erwarte ich mir überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Wenn überhaupt, werden da jetzt Beweise produziert, um der Ukraine das in die Schuhe zu schieben.
Der französische Präsident Emmanuel Macron, um das Blatt so ein bisschen in Richtung Europa zu wenden, hat ja sofort eine Verbindung hergestellt zwischen Moskau und den vereitelten Anschlägen auf dem französischen Boden. Er hat die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Bei uns gilt nur eine mittlere Gefährdungsstufe, wenn ich das richtig sehe, Frau Kadyrova. Ist die Gefahr bei uns nicht so groß oder sind wir uns der Gefahr vielleicht nicht so bewusst?
Nein, wir unterteilen gar nicht, unsere Sicherheitsbehörden unterteilen gar nicht so stark in Sicherheitsstufen, sondern da sprechen wir eher von Gefährdenlagen. Und sie ist weiterhin abstrakt akut, wie die Bundesinnenministerin sagt. Dem würde ich mich auch ehrlich gesagt anschließen. Also vielleicht um es ohne Angst machen zu wollen, weil das ist ja auch immer die Gratwanderung, dass man einerseits vor den Gefahren warnen muss, andererseits Menschen nicht Angst machen darf. Aber natürlich kann es jederzeit an jedem Ort in Deutschland, egal ob Großereignis oder in der Bahn, wenn ich das jetzt mal platt formulieren darf, zu solch einem islamistischen Anschlag kommen. Ob organisiert durch die Struktur des ISPK oder durch Einzeltäter, kann das natürlich passieren. Und das muss man einmal sagen, ohne den Menschen zu sagen, ihr müsst jetzt deshalb euer komplettes Leben und eure Art und Weise des Lebens umstellen. Aber sowas kann nun mal passieren.
Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat dieser Tage bei uns im Deutschlandfunk in einem Interview gesagt, der ISPK sei die größte Gefahr zweifellos für Deutschland und die Sicherheitsbehörden müssten sich besser aufstellen. Hat er recht, Guido Steinberg?
Darf ich da noch?
Ja, bitte gerne. Herr Neumann, gehen Sie dazwischen. Herr Neumann? Da ist die Leitung offenbar ganz kurz abgebrochen. Wo muss die Zusammenarbeit verbessert werden oder wo müssen sich die Sicherheitsbehörden besser aufstellen?
Naja, zunächst einmal muss man schon feststellen, dass unsere Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren gerade in dem Feld islamistischer Terrorismus einige ganz spektakuläre Erfolge gemeldet haben. Und da wissen wir noch nicht in jedem Einzelfall, wie gravierend, wie ernst diese terroristischen Planungen tatsächlich waren. Aber es wurden zahlreiche Planungen, vor allem des ISPK, wenn man denn unseren Sicherheitsbehörden glaubt, vereitelt. Und,
also ich erinnere jetzt an Köln im Dezember,
Gera vergangene Woche, ja. Köln im Dezember, es hat im Juli Verhaftungen gegeben, aber auch schon in den Jahren davor. Ich würde sagen, wir müssen bei einigen dieser Fälle durchaus abwarten, kommt es da zu einer Anklage, kommt es dann zu einer Verurteilung. Aber einige dieser Verfahren sind schon abgeschlossen. Wir wissen also, dass es die Gefahr gibt und wir wissen, dass unsere Sicherheitsbehörden jeweils rechtzeitig gewarnt waren und dann die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Was aber wirklich auffällig ist, und das ist mein wichtigster Punkt, ist, dass in jedem mir bekannten Fall die erste Information über diese Planungen von den USA kam. Das ist durchaus gut und richtig und wichtig so. Die USA sind ein Verbündeter. Aber wir haben ja einmal eine Weile erlebt, was passiert, wenn die USA diese erste Information nicht mehr abfangen, wenn sie die nicht liefern. Wir haben das in den Jahren 2014 bis 2017 erlebt, als der IS aus Syrien heraus in Deutschland, in Frankreich, in Belgien teils verheerende Anschläge, eine regelrechte Terrorwelle verübt hat. Und der Grund dafür war, dass die Amerikaner damals die Kommunikation dieser Gruppen noch nicht abhören konnten. Das schaffen sie im Moment. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber, was machen wir denn, wenn die Amerikaner das vielleicht irgendwann aufgrund eines
veränderten politischen Vorzeichen.
Na, ich meine, die politischen Vorzeichen, die halte ich noch gar nicht für so gravierend, aber vielleicht eine technische Neuerung, die es dem ISPK oder einer anderen Gruppe erlaubt, dann wieder zumindest für eine Weile sicher zu kommunizieren, dann sind wir weitgehend schutzlos, weil wir den allerwichtigsten, den schwierigsten Teil der Terrorismusbekämpfung, die erste Information über Anschlagsplanungen, die haben wir letzten Endes outgesourced. Und darüber geht unsere Politik aus meiner Sicht viel zu leichtfertig hinweg.
Herr Neumann, ich hoffe, wir haben Sie wieder eingefangen gewissermaßen.
Per Telefon.
Und sind wieder da. Das ist prima, Sie sind per Telefon zugeschaltet. Ja. Dankeschön, dass Sie wieder mit dabei sind. Aber wo sehen Sie denn die Defizite der deutschen Sicherheitsbehörden? Hier wird immer gesagt, andere Staaten wissen viel mehr, als wir wissen dürfen. Ist das ein Defizit?
Also ich glaube schon, dass es auch Beschränkungen gibt, die in Deutschland existieren, die so nicht in anderen Ländern existieren. Und dann kommt natürlich das dazu, was Herr Steinberg gerade beschrieben hat, nämlich, dass wir abhängig sind von den Informationen, die aus dem Spionagenetzwerk der Amerikaner kommen. Aber es war noch ein Punkt, den ich vorher noch machen wollte, noch hinzufügen wollte, zu dem, was Frau Kador gesagt hat. Ich glaube, die Terrorbedrohung hat sich nicht erst am Wochenende durch den Anschlag durch den Anschlag in Moskau geändert. Die hat sich geändert seit dem 7. Oktober seit der Terroroffensive der Hamas und all dem, was danach passiert ist, haben wir eine riesige islamistische Mobilisierung gesehen mit Aufrufen auch zu Terroranschlägen von allen Organisationen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und ich verfolge das ziemlich genau. Wir hatten im ganzen Jahr 2022 in ganz Europa laut Europol 6 versuchte dschihadistische Anschläge. Wir haben allein seit dem 7. Oktober bereits 8 versuchte dschihadistische Anschläge in Europa. Also es ist deutlich nach oben gegangen. Und das, was jetzt mit ISPK passiert, das kommt noch oben drauf. Das ist schon eine ganze Zeit lang unterwegs, aber das kommt zu dieser erhöhten Bedrohungslage nochmal drauf. Und deswegen würde ich sagen schon, dass der islamistische Terrorismus jetzt wieder tatsächlich eine akute Bedrohung ist und wahrscheinlich stärker als in den vergangenen Jahren.
Das heißt, Frau Kador, auch die Politik darf nicht in Einzelfällen denken, sondern muss vernetzt denken, muss Zusammenhänge herstellen, muss politischer, systemischer denken. Was sind die Wurzeln des Terrors?
Unbedingt, aber das tun wir, also wenn ich das nur so sagen darf, wir wissen ja, dass es eine ganze Auswanderungswelle von deutschen Jugendlichen gab in den Jahren 2015, 2016, vor allen Dingen in diesem Kernjahr, wenn ich das so sagen darf, in dem wir ja genau damit begonnen haben, bundesländerübergreifend zu arbeiten, dass bestimmte Terrorabwehrzentren gegründet worden sind. Wir haben sogar in dem jetzigen Chorvertrag drinstehen, ich habe den ja maßgeblich mitverhandelt an der Stelle jedenfalls, dass dieses gemeinsame Terrorabwehrzentrum auf eine rechtssichere Grundlage gestellt werden muss, damit eben die Behörden wissen, welche Befugnisse haben sie, wo haben sie sie eben nicht mehr. Wie kann man das rechtssicher aufstellen? Auch die Frage Vorratsdatenspeicherung, ja oder nein, da sind wir uns in der Regierung nicht wirklich einig drüber, wie wir das machen. Aber alles in allem, ich würde gerne eine weitere Facette mit hineinbringen, die wir jetzt noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatten, die aber gerade für die Radikalisierung junger Menschen doch wichtig ist, der Einfluss von Social Media. Und der ist wirklich, also ich möchte, das ist in der Tat auch ein Thema, was mich persönlich sehr umtreibt, weil ich auch persönlich davon betroffen bin, zum Teil jedenfalls, weil ich es immer abkriege an Bedrohungen von dort. Aber was wir an Portalen haben in Deutschland, die islamistisches, antisemitisches Gedankengut, vor allen Dingen nach dem 7. Oktober, verbreiten, ist wirklich, wirklich ein Problem. Und hier müssen wir aus meiner Sicht in der Tat auch stärker ran. Natürlich wissen unsere Behörden von diesen Stellen, aber wir müssen, finde ich, auch insgesamt den Islamismus und die Bedrohung dadurch und auch das, was wir in unserem Land haben. Also denken Sie an das Islamische Zentrum Hamburg. Wir haben, ich glaube, auch alle, die mit mir jetzt in dieser Schalte hier sind, zumindest mehrere Akteure gesagt, wir warnen vor dieser Einrichtung. Und die ist ein Problem und sie hat eine Funktion innerhalb des Islamismus und dieser Netzwerke und dieser Strukturen. Ich glaube, das müssen wir in der Tat ein bisschen breiter noch denken und auch an die Gefahren durch Social Media und wie wir auch solche Accounts, Fake News, dem Herr werden. Ich muss aber einen allerletzten Punkt doch noch machen, an Herrn Neumann angeknüpft, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist an der Stelle. Ja, seit dem 7. Oktober ist der Antisemitismus eklatant, wirklich eklatant angestiegen. Aber es ist in der Regel so, dass eine Extremismusform leider auch die nächste sozusagen bedingt. Also der Antisemitismus ist hoch, der Islamismus ist ebenfalls angestiegen, die Islamfeindlichkeit ist angestiegen, der Rechtsextremismus ist angestiegen, der Linksextremismus, denken Sie an Daniela Ketzer, auch diese Diskussion hatten wir rund auch um den Antisemitismus in Deutschland. Das heißt, wir haben es mit einer Gleichzeitigkeit von Bedrohung der Demokratie sozusagen zu tun und wir müssen gleichzeitig das Zusammendenken einerseits und gleichzeitig eben bekämpfen. Und ich glaube, das ist eben das Gebot der Stunde.
Herr Neumann, die Social Media als Rekrutierungsplattform, ist das tatsächlich zu beobachten? Und wie schätzen Sie die Reaktionen der Politik darauf ein? Sind das angemessene Reaktionen? Ist man schon so weit, dass man das wirklich kontinuierlich, ich sag mal, sauber verfolgen kann?
Also es kommt darauf an, von welchen Plattformen Sie sprechen. Es gibt Plattformen, die schon etwas älter und etablierter sind, die tatsächlich eine ganze Menge gemacht haben. Es gibt neuere Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, wo ganz viel passiert und wo sehr wenig überwacht wird. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass auch politischer Druck gemacht wird, auf diese Plattformen da mehr zu tun. Wir haben jetzt gerade, ich habe gerade über die versuchten Anschläge gesprochen. Wir hatten vor 2 Wochen einen 15-Jährigen in Zürich, der einen orthodoxen Juden niedergeschlagen, fast getötet hätte, sehr aktiv auf TikTok, wurde wahrscheinlich dort rekrutiert. Vor Weihnachten hatten wir 2 Fälle versuchte Anschläge auf Weihnachtsmärkte und Synagogen, auch wieder 15-, 16-Jährige, die sehr, sehr aktiv auf TikTok und auf Telegram waren. Also das sind die Plattformen, wo Politik jetzt mehr Druck machen muss. Facebook zum Beispiel macht jetzt schon relativ viel, wahrscheinlich noch immer nicht genug. Twitter hat entschieden, überhaupt nichts mehr zu machen. Auch da muss man sich dran klemmen. Ich denke, all diese Plattformen, die ja letztlich kommerzielle Plattformen sind, reagieren letztlich auf politischen Druck. Und da ist es, glaube ich, wichtig, was auch Frau Kador gesagt hat, dass die Politik da hinterher ist.
Ich würde noch auf eine Rekrutierung eingehen wollen, die gar nichts mit dem islamistischen Terror zu tun hat, aber wahrscheinlich den anheizt. Und das ist die Rekrutierung russischer Soldaten, also russländischer Soldaten in der Russischen Föderation, die gerade eben nicht in den europäischen Städten stattfindet, sondern zum Beispiel in den muslimischen Kaukasusrepubliken, Dagestan, ganz, ganz hohe Einberufungsrate von Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine. Genauso bei Tschetschenien, genauso in Baschkortostan, in Tatarstan. Das sind zum Teil sehr, sehr weit auseinanderliegende und entlegene Republiken. Auch Burjaten, da sind es meistens Buddhisten. Aber gerade diese Rekrutierung schaffen auch das Gefühl, dass Muslime im Krieg ruhig sterben dürfen. Das ist Moskau nicht wichtig. Und auch das befeuert natürlich nochmal den Hass gegen Moskau.
Der Faktor Social Media, Guido Steinberg, wie wichtig ist der? Müssen wir ihn stärker berücksichtigen bei der Terrorbekämpfung?
Ich würde sagen, dass das wirklich der wichtigste Schritt zunächst einmal ist, die ersten Informationen zu generieren. Und zwar anschließend dann das, was ich eben gesagt habe über diese ganz grundsätzliche Schwäche unserer Terrorismusbekämpfung. Das gehört zusammen. Ganz einfach deshalb, weil diese Planungen in der Regel über Telegram stattfinden.
Und wird das schon gemacht oder haben Sie das Gefühl, das ist noch unzulänglich?
Mein Eindruck ist, dass das in Europa, wenn überhaupt, dann nur in Großbritannien ernsthaft betrieben wird. Deutschland hat sich aus meiner Sicht damit abgefunden, dass wir da, wie in so vielen Bereichen unserer Sicherheitspolitik, vollkommen abhängig sind von den USA. Ich vermisse auch tatsächlich Bemühungen zur Stärkung unserer Nachrichtendienste, besonders des notorisch schwachen Bundesnachrichtendienstes, also der Auslandsaufklärung und der militärischen Aufklärung. Und das gehört aus meiner Sicht zusammen. Der erste Schritt ist tatsächlich, diese Überwachung etwas professioneller zu gestalten. Aber bei dem, wenn ich die Diskussionen im Moment in der deutschen Politik richtig deute, geht es ja eher darum, unsere Sicherheitsbehörden tatsächlich noch einen Schritt zu schwächen. Wir hatten schon das Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten auch die V-Leute. Das sind ganz gravierende Einschnitte. Das Bewusstsein in Deutschland, dass wir stärkere Dienste brauchen, die dann auch mal in der Lage sind, etwas unkonventionelle Methoden zu benutzen in der Überwachung, das ist überhaupt nicht da.
Das gebe ich sofort weiter an Frau Kator. Die Unzulänglichkeiten der Politik, die Guido Steinberg gerade beschrieben hat. Was sagen Sie dazu?
Als Mensch, der sich lange mit Islamismus auseinandergesetzt hat, sehe ich den Punkt von Herrn Steinberg definitiv, wenn er sagt, da gibt es Unzulänglichkeiten. Ja, wir könnten natürlich an bestimmten Stellen noch schärfer und noch, wie soll ich sagen, noch stärker dran sein und diese Erstinformation liefern. Aber dafür müssten wir tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung einführen. Und da gibt es nun mal auch Gerichtsurteile, die zumindest besagen, dass das alles so nicht ganz rechtssicher ist. Jetzt versuchen wir tatsächlich gerade eine andere Lösung zu finden. Also was ist mit der Speicherung von IP-Adressen? Kann man es darüber nicht dann doch an entsprechende Informationen kommen? Was ist mit einem, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Tief gehen, aber mit dem sogenannten Quick-Freeze-Verfahren, also bestimmte Daten erstmal einfrieren, um dann darauf zurückgreifen zu können. Das sind Modelle und ich kann Ihnen zumindest hier allen in der Runde versichern, dass die Reform der Nachrichtendienste, wir sind mittendrin, das wird relativ zügig bald kommen, das haben wir auf dem Schirm. Und da drängen wir, das kann ich definitiv als Innenpolitikerin sagen, da drängen wir das Ministerium sehr und es wird ganz sicher kommen.
Mit der Bitte um kurze Antwort, Herr Neumann. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit der internationalen Geheimdienste? Was ist da zu tun?
Ja, da ist natürlich mehr zu tun. Ich glaube, auf europäischer Ebene könnte man den Austausch von Daten viel stärker regularisieren. Da ist viel mehr möglich, auch gemeinsame Datenplattformen zu schaffen. Natürlich wird viel von den Amerikanern betrieben. Das hat ja Guido Steinberg auch gesagt. Also die Amerikaner sind diejenigen, die diese Kooperation im Prinzip fördern und zusammenbringen. Das ist eigentlich aus europäischer Sicht nicht ideal. Wir müssten in der Lage sein, da selber was auf die Beine zu stellen. Aber manchmal fehlt eben auch der politische Wille.
Sabine Adler, wie wird es jetzt unmittelbar weitergehen? Was glauben Sie, welches Szenario wird Putin entwickeln?
Also Putin wird den Krieg mit unverminderter Härte weiterführen, da kann man von ausgehen. Und er wird nur dann tatsächlich eine Schwächung erleben und einen schwindenden Rückhalt erleben, wenn eine Serie von Anschlägen folgen sollte. Das ist im Moment nicht in Sicht, das muss man abwarten, aber das ist das, was ihm tatsächlich gefährlich werden könnte.
Das war die Diskussion heute Abend im Deutschlandfunk. Kriege, Krisen, Terrorismus, die vernetzte Bedrohung. Diese 40 Minuten, 45 Minuten sind wie im Flug vergangen. Wir hätten jetzt gut und gerne noch Gelegenheit, alle Themen, die wir besprochen haben, noch zu vertiefen. Es waren mit dabei und ich danke, dass Sie alle mit dabei waren und sich Zeit genommen haben. Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks. Lamia Kador, Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 der Grünen. Peter Neumann, Terrorismusexperte. Viele Grüße nach London und Dank fürs Mitmachen. Und Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen angenehmen Abend.